SWR 2 Forum.
Sorge um die Weltmacht, was wird jetzt aus den USA? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Die Wahl ist entschieden, Joe Biden wird im Januar Donald Trump ablösen. Nach einer tagelangen Hängepartie ist das Ergebnis eindeutig. Während Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris Glückwünsche aus aller Welt erhalten, wird es einsam um den Wahlverlierer. Kann Biden die gespaltene Nation mit sich selbst versöhnen und alte Allianzen mit seinen Partnern in der Welt neu beleben? Was bleibt von Trump und America First? Darüber diskutieren Marina Henke, Professorin für internationale Politik an der Hertie School in Berlin. Der Historiker Professor Detlef Junker, heute Emeritus, davor Gründer und Leiter des Heidelberg Center for American Studies, und Professor Boris Fuhrmann, Politikwissenschaftler am Bard College in Berlin. Herr Fuhrmann, wir alle kennen die Situation. Trump erkennt das Ergebnis nicht an. Ausgezählt oder angezählt? Ist die US-Wahl wirklich gelaufen oder kommt da vielleicht doch noch über eine Überraschung um die Ecke?
Ja, das hängt natürlich ganz davon ab, wen man da fragt.
Für die Demokraten
ist die Sache klar gelaufen. Auch für die meisten Menschen auf dem Planeten scheint das Ganze gelaufen zu sein. Aber es gibt doch einige Republikaner um den engen Kern von Trump, die nach wie vor anzweifeln, dass die Sache erledigt ist. Und ich glaube, es hängt vor allem damit zusammen, dass natürlich mitgehangen auch mitgefangen heißt. Viele haben sich sehr opportunistisch eingereiht hinter Trump in den letzten 4 Jahren. Und so einfach kann man sich jetzt auch nicht mehr wegwenden.
Frau Henke, es wurde am Wochenende viel analysiert und kommentiert. Ich fasse das mal zusammen. Anders als Trump hat Biden Manieren. Das freut alle Leute, die manierlich miteinander umgehen. Und ganz genauso wie Trump ist Biden der Präsident der Amerikaner durch und durch. Ist also der Amtswechsel im Weißen Haus vielleicht doch nicht so sehr die Epochenwende, wie wir alle meinen?
Ich glaube, es ist eine Epochenwende. Es ist ein sehr wichtiger Schritt. Amerika zeigt einmal wieder, dass es nicht einfach nur durch Trump definiert werden kann. Aber natürlich, gerade was die Sicherheitspolitik angeht, das ist mein Spezialgebiet, können wir uns wahrscheinlich nicht so viel Veränderung erhoffen, weil Biden immer noch Amerika repräsentiert. Und wenn man da gewisse sicherheitspolitische Themen anschaut, gerade was NATO angeht, aber auch was den Sicherheitsschirm für Deutschland angeht, sind sich Trump und Biden gar nicht so uneinig. Und deshalb in dieser Hinsicht ist der Wechsel wahrscheinlich viel kleiner als erwartet.
Herr Juncker, als der junge Obama Präsident wurde, brachte er Biden mit, um ein wenig Weiß und Alter in das Spitzenteam zu bringen. Jetzt bringt der alte Biden Harris mit, um ein wenig Jugendlichkeit und Farbe zu zeigen. Steht dahinter ein Versprechen von Kontinuität? Konkret geht es da weiter, wo Obama aufgehört hat?
Es wird teilweise so sein, aber in erster Linie wird er das Erbe von Trump abarbeiten müssen. Darf ich vielleicht noch etwas zu der Erleichterung sagen, die mich erfasst hat? Wir sind dem größten anzunehmenden Unfall in der Weltpolitik, einem globalen Tschernobyl, gerade entkommen oder vorbeigeschrammt. Seine Wiederwahl hätte die Weltpolitik, die Weltwirtschaft nicht nur nationalisiert, sondern weiter kannibalisiert. Und zweitens noch, er ist weiter toxisch. Er ist dabei, seine Anhänger aufzusetzen mit der These, dass er alles ein Schwindel gewesen. Und er wird noch einige Wochen im Weißen Haus leben, mit voller Befehlsgewalt. Er wird alle seine viele Mitstreiter, die verurteilt worden sind, wird er begnadigen. Und er hat selbst angekündigt, möglicherweise begnadigt er sich selbst. Also wir werden hier noch etwas erleben. Und die andere Geschichte ist auch noch nicht vorbei. Er wird so handeln, weil seine Alternative ist. Er landet hinterher im Armenhaus oder im Gefängnis oder beides. Es laufen jetzt schon 30 Verfahren. Keiner weiß die Kreditwürdigkeit. Und er kämpft um seine Existenz, ist angezählt und wird alles tun, so lange wie möglich ist, im Amt zu bleiben. Also wir müssen diese Situation, glaube ich, noch sehr ernst sehen und dann können wir über Biden sprechen.
Das ist eine starke These, Herr Juncker. Ein politisches Tschernobyl, an dem wir gerade eben noch vorbeigeschrammt sind. Ja. Ist das Alarmismus oder sehen Sie das genauso, Frau Henke, Herr Fuhrmann? Vielleicht Frau Henke zuerst.
Eine der großen Überraschungen, wenn man es so sagen kann, war, dass eben die Trump-Unterstützer nicht auf die Straße gegangen sind und nicht den Ärger bereitet haben, den man vielleicht erwartet hat. Wie Sie wissen, ich habe 12 Jahre lang in den USA gewohnt. Ich kenne dieses Land sehr gut und selbst ich hatte erwartet, dass nach Mittwoch an den Stationen, wo die ganzen Stimmen gezählt wurden, dass Trump-Unterstützer dort aufkreuzen, vielleicht auch mit Waffen, auf jeden Fall, dass dort Proteste stattfinden. Und man hat es ein bisschen vereinzelt gesehen. Im Fernsehen war es vor allem in Phoenix, in Arizona, aber im Großen und Ganzen war dieser Backlash doch ziemlich limitiert. Und interessanterweise glaube ich, dass Facebook damit was zu tun hatte, weil das allererste Mal in der Existenz wirklich von Facebook hatten sie eine sehr strikte Kontrolle, was diese Gruppen anging. Nach der Wahl hat sich eine Gruppe gebildet, die unglaublich dann an Mitgliedern gewonnen hat. 100 neue Mitglieder pro Sekunde, das war die Gruppe Stop the Steal, also halten Sie die gestohlenen Stimmen hier an. Und Facebook hat dann auf höchster Ebene, also Mark Zuckerberg, entschieden, diese Gruppierung zu schließen. Und ich würde sagen, das ist eine Erklärung, nicht die einzige Erklärung, eine Erklärung, warum diese Unterstützer dann einfach Schwierigkeiten hatten, sich zu organisieren. Und im Großen und Ganzen aber merkt man dadurch, also es gibt auch noch andere Erklärungen, eine positivere Erklärung wäre vielleicht, dass einfach die Unterstützung von Trump dann doch oberflächlicher war, als man das angenommen hat. Aber ich denke, dass wir diesen Backlash nicht gesehen haben, ist auch einer der Gründe davon, dass wahrscheinlich diese Transition doch friedlicher stattfinden wird, als Herr Juncker das gerade beschrieben hat.
Oder ist es die Ruhe vor dem Sturm, Herr Fuhrmann? Also bislang hat Trump ja noch nicht zu nationaler Versöhnung aufgerufen, anders als Biden, der das sofort gemacht hat.
Das ist richtig und das ist natürlich jetzt Spekulation, was die nächsten paar Wochen passieren wird. Aber ich halte schon die Einschätzung für richtig, dass es immer noch brenzlig ist. Ein gutes Zeichen, das wir gesehen haben, war, dass Fox News ganz eindeutig die Wahlergebnisse anerkannt hat. Wenn das nicht passiert wäre, glaube ich, sähe die Situation heute anders aus. Aber Fox News ist natürlich nicht der einzige konservative Sender und die Medien sind sowas von fragmentiert, zersplittert und es wurde ja viel von Echokammern und Filterblasen gesprochen in den letzten Jahren. Die bestehen natürlich weiter und der Zweifel wird dann sich auch hartnäckig halten vermutlich. Also das ist sicherlich ein Erbe und das kratzt natürlich an der Legitimität des demokratischen Prozesses. Aber was ich unter Tschernobyl jetzt verstanden hätte, wäre eigentlich, was wäre passiert, wenn Trump noch 4 weitere Jahre im Amt geblieben wäre. Auch das ist natürlich Spekulation. Aber wir haben gesehen, er ist ein Resultat einer tiefer liegenden Krise, aber er selbst hat auch die Krise der Demokratie befeuert in den letzten 4 Jahren, hat die Gewaltenteilung angezweifelt, hat die Medien als Feinde des Volkes bezeichnet, Gegner als Feinde bezeichnet. Also das wäre vermutlich in den nächsten 4 Jahren noch radikaler geworden und insofern stimme ich dem schon zu, die illiberalen Tendenzen, die wir weltweit sehen, werden so ein Stück weit abgeflacht.
Herr Juncker, welche
darf
Macht?
Ich noch etwas noch,
ja, gerne.
Darf ich etwas zu meiner steilen These sagen? Es geht ja um die Frage, wird Biden es schaffen, das Volk zu versöhnen? In irgendeiner nicht nur formalen, rhetorischen Art und Weise in der Sache. Und das sehe ich nicht. Die Lager sind weitergeteilt, unabhängig vom Wahlausgang. Diese Trennung geht bis in die Familien hinein. Es kommt jetzt, es kommen Familienfeste und es wird so sein, heutzutage ist das so, Familien können sich nur noch verabreden, wenn sie vorher festlegen, dass sie nicht über Politik sprechen. Es gibt kaum noch Ehen zwischen Republikanern und Demokraten. Das muss ich mir erstmal vorstellen. Ein total gespaltenes Land und die Nicht-Akzeptanz der Legitimität der Wahl ist ein weiterer Flock neben vielen anderen, die diese Gesellschaft weiter teilt. Da bin ich nur ganz dezidiert der Meinung. Ich habe auch übrigens 5 Jahre da in den USA gelebt. Und natürlich sind wir froh, dass es nicht zur Ausschreitung gekommen ist. Und so, aber trotz allem ist es ein ganz klares Zeichen, dass diese Nation weiter schwer geteilt ist und dass der Versuch von beiden zu versöhnen sehr, sehr schwierig wird. Wir werden darauf zu sprechen kommen und wir werden auch andere Faktoren nennen.
Als Historiker möchte ich Sie aber trotzdem mal fragen, ist das ein Phänomen, das sozusagen in den Genen der amerikanischen Nation drinsteckt? Also natürlicherweise schon vorgegeben ist durch die Geschichte, durch die Entwicklung der USA, oder ist das eher ein neueres Phänomen, das so ein tiefer Graben durch das Land
geht? Wir haben ja einen Bürgerkrieg gehabt und das ging um den Rassismus und die Sklaverei.
Der nun ein Weichen her ist.
Der ist ein Weichen her, aber einer der Attraktionspunkte von Trump ist, dass er den weißen Nationalismus und Rassismus bedient. Diese Geschichte geht weiter und Sie haben die Tragödie gesehen von Obama. Wir dachten alle, ein gebildeter Amerikaner mit allem ausgestattet, was man für einen Präsidenten braucht. Aber dann kam diese Börserbewegung und er selbst ist sehr schwer enttäuscht, dass er das nicht geschafft hat, diesen Rassismus abzubauen, sondern im Gegenteil den Backlash hervorgehoben hat. Ich glaube, er hat auch jetzt so lange an seinen Memoiren herumgemacht, weil er mit sich selbst ins Reine kommen sollte. Denn seine Vision, sein Dream, yes we can, der ist ja zum großen Teil gescheitert. Und im Gegenteil, dieser Rassismus ist erneuert worden und der Rassismus, die Ursünde Amerikas seit Beginn, ist weiter da. Insofern kann man das sagen, es ist in den Genen, nicht in den Genen, aber in der Geschichte.
Der Rassismus ist weiter da und was natürlich auch weiter da ist, sind die Institutionen. Und es gibt ein Zwei-Parteien-System, das die Spaltung weiter befeuert. Die Medien hatte ich schon kurz angesprochen. Auch das sorgt dafür, dass man aneinander vorbeispricht. Und es gibt natürlich eine Spaltung zwischen Raum und Land, zwischen Land und Stadt, die wir auch schon 2016 gesehen haben, die weiter fortbesteht. Eine Sache, die allerdings natürlich Biden in die Hände spielt, die auch Trump vor 4 Jahren in die Hände gespielt hat, ist, dass Obama vor Trump, Trump vor Biden, zum größten Teil am Kongress vorbei durch Exekutivanordnungen regiert hat. Das war die einzige Möglichkeit zu regieren, denn der Kongress stand gegen den Präsidenten zum größten Teil der Zeit. Aber der Vorteil ist, dass man dadurch, dass man keinen legislativen Prozess durchlaufen hat, diese Exekutivanordnungen auch relativ schnell wieder zurücknehmen kann. Also Biden kann relativ flott auch Aktionen setzen.
Und was ich ganz kurz hinzufügen möchte, also hat bis jetzt nur die Daten von den Exit Polls, also man die richtigen Analysen, wer hat jetzt für Trump gestimmt, wer hat für Biden gestimmt, sind noch nicht publik geworden, sondern nur von Umfragen am Wahltag. Und da, was man ganz klar sieht, ist, dass der Trump-Wähler, der Durchschnittswähler, der älteren Kategorie, wenn ich das so sagen darf, angehört. Also man sieht da ziemliche generationelle Wandel. Und ich würde auch sagen, dass eine neue Generation in Amerika gerade schon heranwächst. Ich tue nicht bestreiten, dass die nicht auch sehr polarisiert ist, aber es ist trotzdem weniger diese Polarisierung, die man in diesen Altersschichten ab ungefähr 45 und aufwärts sieht. Und da finde ich eben gerade auch jemand wie Kamala Harris sehr interessant, eben als Vizepräsidentin, jemand, die sowohl indischen als auch jamaikanischen Ursprung hat. Und die gerade schon, also zumindest, wie Sie selbst wissen, diese neue Generation in den USA ist auch nicht mal eine weiße Generation. Ab 2040 oder 50 werden die Latinos, die den größten Prozentsatz der Bevölkerung in den USA darstellen. Und deshalb ist da schon so eine Brücke, die in die Zukunft gebaut wird und die zumindest ein anderes Amerika darstellen wird. Also ich glaube, die Polarisierung, die man gerade noch sieht, kann auch so der letzte Atem sein von einem Konstrukt, der es absolut Amerika dominiert hat. Aber diese amerikanische Gesellschaft, die ist im Wandel, ja, und vor allem, weil eben die weiße Bevölkerung stark am Abnehmen ist.
Das SWR2-Forum mit den drei Amerika-Experten Marina Henke, Detlef Junker und Boris Fuhrmann. Ich komme sehr, sehr gerne gleich noch zu Biden und Kamala Harris, weil sie dann tatsächlich einen vollkommen neuen Akzent in der britischen, sage ich schon. Aber über die Briten können wir auch noch reden. Die haben jetzt ihr Brexit-Problem. Aber bleiben wir in Amerika und vielleicht bleiben wir noch mal bei Donald Trump. Ganz am Anfang, Herr Fuhrmann, da haben Sie gesagt, naja, da wird ja noch geklagt. Ist das eigentlich eine realistische Geschichte? Nicht nur von den Fakten her, sondern so eine Klage, um eine Wahl anzufechten, eine Wahl der gesamten USA, das ist ein riesiger Aufwand an Geld, an Know-how. Da müssen die besten Anwälte ran. Das kostet zig Millionen. Hat Donald Trump überhaupt so viel Geld und kann er diesen Sachverstand versammeln oder ist das einfach nur dahingesagt?
Na, ich glaube, vieles davon sind gesichtswahrende Maßnahmen. Er hat ja scharf geschossen schon im Wahlkampf und ich glaube, er muss das jetzt einlösen und kann nicht einfach zurückziehen. Das wäre auch nicht sein Naturell. Es stimmt, man kann nicht einfach zum obersten Gerichtshof gehen, zum Supreme Court und nach einer Anhörung fragen. Zum einen entscheidet das der Supreme Court selbst, zum anderen müssen diese Klagen durch die Einzelstaaten gehen, da das ein föderalistisches System ist. In manchen Einzelstaaten ist es bereits abgewiesen worden, was Trumps Anwälte verlangt haben. In anderen Staaten wird es wohl zu Recounts, also zu Nachzählungen kommen. Vor allem in Georgia ist das jetzt schon der Fall. Sowas dauert normalerweise 1-2 Wochen und dann wissen wir mehr. Historisch gesehen ist es aber meistens so, dass der Unterschied nicht so groß ist in dem Recount, dass sich da substanziell was am Ergebnis ändern würde. Also ich bin da skeptisch, dass das Gebaren von Trump da erfolgreich ist. Wenn ich noch eine ganz kurze Fußnote setzen darf zu dem, was wir gerade gehört haben von Frau Henke. Ich glaube, das ist ein guter Punkt mit dem demografischen Wandel. Der ist aber natürlich auch genau instrumentalisiert worden, um Ressentiments zu schüren. Und was man nicht vergessen darf, Trump hat, obwohl er 4 Jahre so regiert hat, wie er regiert hat, 8 Millionen mehr Stimmen bekommen als 2016. Also die Spaltung sitzt tief und genau dieser demografische Wandel scheint auch vielen ein Dorn im Auge zu sein.
Ich möchte ja kurz was zu dem zu dem Supreme Court hinzufügen. Viele der Hörer erinnern sich vielleicht an Bush versus Gore. Das war natürlich das berühmte der Kampf um Florida. Was ist der große Unterschied zwischen 2000 und jetzt 2020? In 2000 ging es wirklich um Florida. Es waren also, wer die Wahlmänner von Florida bekommt, ist Präsident geworden. Was wir jetzt sehen, ist zwar, dass die Differenz der Stimmen in den einzelnen Staaten sehr, sehr eng ist, aber die Wahlmänner, also das Electoral College, ist nicht eng. Also wir haben Wisconsin, wir haben Michigan, wir haben Pennsylvania, wir haben Arizona, wir haben Nevada, vielleicht sogar Georgia. Das sind alles Wahlmänner für Biden. Jetzt mittlerweile führt er schon ich glaube, der letzte Stand sind 290. Wenn Georgia noch dazu kommt, sind nochmal 16 mehr. Also wir sind wirklich in einem anderen Szenario als in 2000, wo es im Prinzip wirklich um jeden einzelnen Wahlmann ging. Und deshalb war eben dieser Recount in Florida so kontrovers und deshalb wurde auch der Supreme Court eingeschaltet. Und deshalb, also ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es hier zu einem Supreme Court Case kommt.
Dann machen wir hier einfach mal einen Break und kommen jetzt tatsächlich zum neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden und vor allem aber auch mal zu Kamala Harris. Das ist die erste Frau in dem Amt. Zweitens hat sie afroasiatische Wurzeln. Letzteres hat sie mit dem zeitweise besten Golfer der Welt, Tiger Woods, gemeinsam. Und tatsächlich titelt heute etwa die linke Tageszeitung Taz ironiefrei und in Englisch »The next president of the United States«. Da wird viel in ihr gesehen. Wer ist diese Kamala Harris? Frau Henke.
Kamala Harris ist nicht nur eine Frau, die eben indisch-jamaikanischen Ursprungs ist, sondern sie ist auch jemand, die unglaublich kompetent ist. Sie ist Senatorin von Kalifornien seit 2017. Davor war sie Attorney General in Kalifornien von 2011 bis 2000, Staatsanwältin von eines ganzen Bundesstaates in den USA. Sie ist aber jemand auch, der nicht unbedingt den liberalen Flügel der Demokraten repräsentiert, weil sie als Attorney General in Kalifornien sehr hohe Haftstrafen eingerichtet hat, vor allem für Drogendelikte. Und viele von diesen Drogendelikten sind von African American und Latino American einfach, also sie wurden verurteilt und deshalb wurde sehr oft eben sie angeklagt, als dass sie jemand ist, die im Amerikanischen nennt man das whitewashed, ja, also jemand, der nicht eigentlich seine eigene, die Leute seiner Herkunft unterstützt, sondern dass sie sich so tut, als ob sie eben eine weiße Amerikanerin wäre. Diese Kritik ist mittlerweile ein bisschen verstummt. Ich glaube, sie hat große Unterstützung. Und was, glaube ich, sehr wichtig ist, Biden ist, gibt ihr, lässt sie glänzen. Das finde ich sehr schön. Er erwähnt sie in seinen Tweets. Sie darf Reden halten. Also es ist wirklich, ist überhaupt nicht die Beziehung, die man gesehen hat zwischen Trump und Pence, wo Pence eigentlich nur sein Anhängsel ist, aber selbst Obama und Biden. Es gab immer, Obama war die Nummer eins und Biden war die Nummer zwei. Und von Beginn hier dieser Kampagne hat Biden wirklich ein viel Raum, Kamala Harris, gelassen in seiner Kampagne. Und so ist es also im Prinzip schon klar, dass Kamala Harris mehr oder weniger hier als seine Nachfolgerin unterstützt wird. Und man könnte sogar erwarten, dass es vielleicht nicht 4 Jahre dauert, sondern vielleicht nur 2 Jahre.
Da spekulieren ja schon viele, nicht? Wenn er 80 genau. wird, dann sagt er sich so, Leute, jetzt reicht's aber wirklich. Und dann steht da Kamala Harris. Ist das realistisch? Wird da die nächste Präsidentin aufgebaut? Was meinen die Herren?
Also, das ist natürlich möglich. Ich glaube nicht, dass Biden in 2 Jahren zurücktritt. Er hat noch sehr viel vor. Er ist im dritten Anlauf dort, hält sich fit. Er wird aber ihr Raum geben. Und sie deckt ja auch einen großen Teil der Demokratischen Partei ab. Allerdings darf man nicht vergessen, im Wahlkampf hat sie den Biden ja noch als Rassisten bezeichnet. Ne? Also die hat auch sehr viele machtpolitische
Instinkte.
Verhaltensweise, ja. Instinkte. So, und sie ist eine Bereicherung und für viele Wähler. Die große Frage ist, was sie macht als Vizepräsident. Normalerweise ist es so, er fährt in der Welt rum, eine Vizepräsidentin geht zur Beerdigung. You die, I fly. Jetzt kann es aber noch ganz anders sein, wenn die in Georgia die beiden Senatssitze bekommen, dann ist sie die Vorsitzende des Senats und wird die ausschlaggebende Stimme sein. Dann wird sie nicht in der Welt herumreisen, sondern immer im Kongress sehen und sehen, dass möglichst viele Gesetzesvorhaben der Demokraten durchkommen.
Das muss man also vielleicht ganz kurz erklären, da könnte es ein Patt geben von 50 zu 50, also tatsächlich 50 Stimmen zu 50 Stimmen und dann ist die ausschlaggebende Stimme die des Vizepräsidenten beziehungsweise dann der Vizepräsidentin.
Es kann natürlich sein, dass er stirbt oder was ähnliches und dann ist sie natürlich dran. Und dann wird sie sich aber auch in der Zwischenzeit die Gunst beider Flügel der Demokraten aneignen müssen. Denn die Demokraten sind ja in sich selbst sehr gespalten, sehr viele Identitätsgruppen. Man muss das mal sehen. Aber ich bin völlig einverstanden, dass sie eine neue, die multikulturelle Gesellschaft, auch die Frauen, abbilde und insofern auch einen großen Teil der jüngeren Wähler an sich zieht. Das ganz anderes ist, wie sie im Rahmen dieser neuen Funktion arbeiten und operieren wird.
Herr Juncker, Sie sind ja hier der Senior in der Runde. Sie sind 3 Jahre älter als Joe Biden. Darf ich Sie mal als denjenigen fragen, der hier über die meiste Lebenserfahrung verfügt, schätzt der Biden seine Kräfte richtig ein für dieses Hammeramt?
Ja, ich habe noch nicht bei Ihnen am Küchentisch gesessen, das weiß ich natürlich nicht.
Naja, wir kennen ja alle nur die mediale Erscheinung dieser beiden.
Nein, es kann ja sein, aber er ist da über 40 Jahre im Senat, hat enorme persönliche Rückschläge durchgemacht und er ist sehr viel zäher, als man denkt. Und er hat, wie jeder Amerikaner, eine neue Mission, ein neuer Morgen, eine neue Heilung. Und davon wird er nicht mehr ablassen. Es geht auch um sein Bild in der Geschichte. bei Plato gibt es das schöne Wort Thymos, der Drang zur Selbstanerkennung und Fremdanerkennung. Das sei bei den meisten Politikern sehr viel mehr ausgeprägt als die Sehnsucht nach Sicherheit und Unterhalt. Und er hat also der Drang zur Selbstanerkennung und Fremdanerkennung ist tief in ihm drin und er will auch aus dem Schatten von Obama raus. So sind die Leute in der Spitzenklasse eben. Er wird aber auf der anderen Seite auf den Ratschlag von Obama hören und er hat ja einen gewaltigen Erfahrungsvorsprung. Er war ja 8 Jahre dabei und er hatte sich ausbedungen. Er hat gesagt, ich werde dein Vizepräsident, wenn ich immer bei allen wichtigen Sitzungen dabei sein kann und wenn ich der Letzte bin, der den Ratschlag geben kann. Das habe ich durchgehalten. Also, das wollen wir mal sehen. Das ist noch kein tatteriger alter Mann und nebenbei ist ja Jungsein nicht immer abendfüllend.
Herr Juncker, das Amt des amerikanischen Präsidenten, ich sage das mal ein bisschen verkürzt, ist ja so eine Art Mischung aus Kanzler und Bundespräsident, wenn man es mit deutschen Verhältnissen vergleicht. Ja. Jetzt mal die Frage an Herrn Fuhrmann, wie schätzen Sie es denn ein? Wird Joe Biden eher präsidieren oder wirklich, so wie Herr Juncker gesagt hat, regieren?
Ich glaube, er hat tatsächlich einen großen Vorteil mit seiner Erfahrung und vor allem die 8 Jahre als Vizepräsident. Also ein Vorwurf, den man Barack Obama immer gemacht hat, ist, dass er zu lange versucht hat, die Republikaner mit an Bord zu holen und auch das erste Jahr so ein bisschen an ihm vorbeigegangen ist. Ich glaube, ein nicht ganz unerheblicher Teil davon hängt vielleicht damit zusammen, dass er sich orientieren musste. Auch bei Trump haben wir gesehen, das hat 1-2 Jahre gedauert, bis er wusste, wo die Hebel der Macht zu finden sind. Und für Biden ist das nicht der Fall. Er weiß genau, mit wem er zu sprechen hat. Er kennt die Institutionen, er kennt auch die Personen selbst, mit denen er da verhandeln muss. Also ich glaube, das ist ein großer Vorteil und da kann er vielleicht auch mit einem niedrigeren Kraftaufwand viel erreichen.
Im SWR2-Forum reden wir über Sorge um die Weltmacht. Was wird jetzt aus den USA mit Boris Fuhrmann, Detlef Juncker und Marina Henke? Bidens Amtszeit beginnt mitten in einer globalen Wirtschaftskrise und mitten in der Corona-Pandemie. Und dann ist noch die Nation nach 4 Jahren Trump in 2 Lager zerfallen, mehr als je zuvor. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen, schrieb der französische Schriftsteller Albert Camus. Frau Henke, wie glücklich müssen wir uns Biden vorstellen?
Wie glücklich? Ich glaube, sehr glücklich. Wie Herr Juncker gerade gesagt hat, er hat es 2-mal schon versucht, Präsident zu werden. Jetzt hat es beim 3. Mal doch geklappt.
Aber mit diesen Steinen, die er den Berg hinaufrollen muss. Und das sind nun wirklich wichtige Brocken. Darauf ging die Frage.
Nee, ich habe schon verstanden. Die Welt geht gerade durch eine sehr schwierige Situation. Aber ich denke, wie immer gibt es da auch Chancen. Ja, er hat jetzt heute schon angekündigt, dass er sehr schnell sehr viel verändern möchte. Er möchte Amerika wieder normal machen. Make America normal again. Für alle, die das verstehen, also von Make America not great again, just normal again. Seine ersten Ankündigungen haben sich auf den Klimawandel bezogen, auf die Immigration, dann auch auf die Gesundheitssituation natürlich. Er hat schon eine Covid-Taskforce gegründet. Er möchte Amerika wieder in die Weltgesundheitsorganisation integrieren, in die Pariser Klimaverträge, den Einreisestopp für die Muslime, den Trump sofort installiert hat, möchte er wieder rückgängig machen, das Dreamers-Programm auch wieder für die Latinos auf die Agenda bringen. Deshalb glaube ich, er hat sehr, sehr viel vor. Wie man heute schon gesehen hat, die Covid-Nachrichten waren auch eher positiv, dass es also praktisch bald eine Impfung geben wird in den USA. Deshalb denke ich, obwohl es gerade alles sehr grau aussieht und wir vielleicht gerade alle Pessimisten sind, ich glaube wirklich, dass Biden hier eine Chance sieht, viele Sachen ziemlich schnell in Bewegung zu setzen und Gutes zu tun.
Wenn man noch die Nachrichten eben im Ohr hat, da war eine Meldung, die Tausende von Soldaten, die amerikanischen, die aus Deutschland abgezogen werden sollen, als Strafe dafür, dass Deutschland seine Verteidigungsverpflichtungen nicht wirklich einhält. Da ist das Land Rheinland-Pfalz sehr beunruhigt. Klar, das sind ja auch die Standorte. Welche Chance sehen Sie drei, dass die Soldaten hier bleiben?
Darf ich etwas dazu sagen? Ich glaube, sie werden hier bleiben. Es sei denn, der Trump macht jetzt noch ein paar ganz idiotische Befehle, weil es nicht im nationalen Interesse der USA liegt, wenn man das rational durcharbeitet, dass der größte Flugzeugträger zu Lande, eben die Basen hier in Deutschland, eine der Drehkreuze der amerikanischen Militärpolitik, dass sie das aufgeben wollen. Das glaube ich nicht. Das wäre die Gegenzucht der Deutschen. Und der Trump ist Altatlantiker gewesen, hat Verständnis für Europa und für Deutschland.
Der beiden.
Und der beiden. Und er hat natürlich auch eine lange Geschichte in der Formulierung der nationalen Interessen der USA. Die stehen ja nicht mit großen Lettern über dem Weißen Haus geschrieben, sondern die müssen in jeder Situation neu definiert werden. Und da gibt es einen gewissen Bandbreite. Und er kennt das ja. Er war ja als Vizepräsident 8 Jahre dabei. Er kennt die Probleme von Krieg und Frieden. Er kennt die Probleme von multilateralen und unilateralen. Er weiß, was the most favored nation clause ist, also die unbedingte Meistbegünstigungsklausel und all diese Dinge. Er hat als gesagt, als erstes muss ich das völlig zerrüttete und ausgeblutete State Department wieder reaktivieren. Denn Trump hatte überhaupt gar keine Mittel mehr zu erfahren, was in den anderen Teilen der Welt geschah. Es sei, dass es stimmte mit seinen Vorurteilen überein. Also ein intellektueller Schub. Wieder eine Berechenbarkeit. Die Europäer haben wieder Ansprechpartner da drüben. Und das wird ihn also schon auszeichnen. Und ich glaube, nebenbei, die größten Probleme werden in der Innenpolitik kommen. Er wird in der Außenpolitik das erstmal beruhigen und dann, wenn die harten Sachen kommen, wird er verhandeln.
Also eine große Frage oder vielleicht sogar die größte Frage, die ich mir stelle, sowohl in der Innenpolitik als auch in der Außenpolitik, ist, ob Trump eine Art Ausrutscher oder der Sonderfall war und Biden es also schafft, sozusagen zum Status quo ante zurückzukehren, oder ob sich da nicht doch irgendwas verfestigt hat, was weiter auch Bestand haben könnte. Eine Sache, die natürlich auch über Trump hinausweist, ist, dass man schon unter Obama sich von der transatlantischen Partnerschaft abgewendet hat. Natürlich nicht im Ton, aber man hat schon Militär in den Westen verlagert. Das Transpazifische ist deutlich interessanter geworden. Man sprach damals vom Pivot to Asia. Also da sieht man eine gewisse Kontinuität mit Trump, die man, glaube ich, auch unter Biden nach wie vor sehen wird. Eine andere Sache ist, ich würde sagen, aber da kann mich der Historiker, Herr Juncker, vielleicht korrigieren, dass man seit dem Spanisch-Amerikanischen Krieg von 1898 in den USA eigentlich eine Art Foreign Policy Consensus hatte, dass die Regierung durch die Märkte, durch die globalen Märkte, also letzten Endes durch die Globalisierung, immer im Nutzen der USA stünde. Davon hat sich Trump eigentlich als erster so richtig abgekehrt. Es gab natürlich immer Phasen des Isolationismus und des Interventionismus, aber im Großen und Ganzen hat man die Globalisierung umarmt. Ich glaube, der Grund, dass Trump 2016 gewählt wurde, war zum einen die Frustration mit der Globalisierung von den ländlichen Bevölkerungen, aber auch der Mangel an Begeisterung derer, die wir eigentlich als Globalisierungsgewinner sehen. Und ich glaube, dass auch die nach wie vor nicht so ganz überzeugt sind. Also ganz kurz gesagt, ich glaube, Biden muss auch das grundlegende Problem der amerikanischen Gesellschaft angehen, nämlich die Ungleichheiten. Klar ist die Pandemie wichtig und es gibt ganz viele andere Themen. Aber wenn er die Ungleichheiten nicht kittet und nicht versucht, mit der Globalisierung besser zurechtzukommen durch Sozialpolitik, dann werden wir in 4 Jahren genau dieselben Probleme sehen wie jetzt und wie vor 4 Jahren.
Ich denke, Herr Vormann hat einen ganz wichtigen Punkt gemacht und das ist China. Vielleicht haben Sie mitbekommen, dass China sich sehnstlich eine Wiederwahl von Trump gewünscht hat. Ja, obwohl Trump nicht unbedingt der China-Freund war, im Gegenteil. Ja, aber also das Feindbild Chinas ist mittlerweile wirklich etwas, das überparteilich in Washington unterstützt wird. Und das ist auch das große Problem von NATO. Und natürlich die Truppen in Deutschland hängen von NATO ab. Ich persönlich mache kümmere mich sehr um diese Fragen an meinem Lehrstuhl, an der Hertie School. Und ich glaube, NATO kann nicht überleben, wenn Europa sich sagt, wir interessieren uns nicht für China, beziehungsweise wir unterstützen die USA nicht in seiner Position mit China. Das wird die große Frage sein für NATO und auch für Deutschland. Und das ist natürlich eine unglaublich schwere Frage für Deutschland. Deutschland hat sehr freundliche Beziehungen, sehr enge Beziehungen mit China, vor allem auf der Wirtschaftsebene. Aber ich glaube, in den nächsten 15 Jahren wird die Frage von Amerika kommen. Deutschland, entscheide dich. Entweder bist du mit uns, mit Amerika, oder du bist mit China. Und das wird im Endeffekt dann auch ausschlaggebend sein, was mit diesen Truppen passiert in Deutschland.
Jetzt sind wir mit dieser Sendung genau an dem Punkt angekommen, den man erwarten durfte, nämlich da die USA der Dreh- und Angelpunkt des Weltgeschehens sind. Irgendwie landen wir also auch beim Großen und Ganzen und kommen vielleicht sogar vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ich will das gerade nochmal versuchen zu verhindern und nochmal die Diskussion kurz zurückführen zu den amerikanischen Staaten, selbst zu den praktischen Konsequenzen eines Machtüberganges. Da muss jetzt also ein Präsident Joe Biden den Machtübergang organisieren. Ob das ohne Schwierigkeiten passieren wird, kann man nicht wirklich wissen, weil Donald Trump immer noch im Weißen Haus ist. Aber wie kann er das denn nun organisieren? Er braucht jetzt neue Stäbe. Er muss die Ministerien neu besetzen. Er braucht Sachverstand und er muss etliche hochrangige Kandidaten auch noch vor dem Kongress durch so eine Art TÜV bringen, ob die das auch wirklich können. Da werden die Republikaner nicht wirklich mitspielen. Wie stehen Ihrer Ansicht nach die Chancen, dass ihm dieses organisatorische und politische Meisterstück in kurzer Zeit gelingen wird?
Herr Formel. Darf ich etwas dazu sagen?
Oder Herr Juncker, ja.
Ja, würde ich gerne zu sagen. Das ist in der Tat ein großes Problem. Der Senat muss ja den Ministerernennungen zustimmen. Und so wie die Republikaner gebacken sind, werden das möglicherweise nicht tun. Das wird darauf hinauslaufen, dass die Außenpolitik im Sicherheitsrat gemacht wird, Security Council, weil diese Leute nicht durch den Senat müssen. Das heißt, man wird eine Art Küchenkabinett bekommen und wird das geistige Zentrum der Außenpolitik werden, wenn das andere stattfindet. Das ist das Erste. Das Zweite wird sein, er ist schon jetzt dabei, auch durch seine Verbindung zu den Demokraten, versuchen, kompetente Leute zu finden, die bereit sind, wieder in den Staatsdienst zu gehen, die bereit sind, sozusagen, sich wieder die Pflicht nehmen zu lassen. Das wird nicht einfach, aber die gibt es ja in den USA. Es gibt ja, sie waren ja alle in Washington, ich auch ja 5 Jahre, die gibt es Thinktanks und Beratung. Da gibt es eine Ersatzelite, die darauf wartet, jetzt auch wieder an der amerikanischen Außenpolitik mithelfen zu können. Es wird schwierig, aus dem Grund, den Sie gesagt haben. Es wird möglicherweise diese Verschiebung geben und man wird einen Weg finden, wie man das machen kann.
Ja, aber es gibt zum Beispiel schon Kandidaten, also ich denke da gerade an Michelle Flournoy, die wahrscheinlich die Kandidatin für die Verteidigungsministerin wird. General Mattis wollte sie als seine Stellvertreterin haben. Also Mattis, der erste Verteidigungsminister für Trump. Sie ist jemand, die unglaublich kompetent ist und ich bin mir sicher, also da kann ich fast eine Wette eingehen, dass auch ein republikanischer Senat so jemand wie Michelle Flournoy als neue Verteidigungsministerin verabschieden wird. Ja, schwieriger wird es natürlich dann bei dem Außenminister, Secretary of State. Hier zum Beispiel jemand, den Biden wahrscheinlich vorschlagen oder gerne vorschlagen möchte, das wäre Susan Rice, das war Obamas National Security Advisor. Sie wird sehr, sehr Schwierigkeiten haben. Aber man darf, glaube ich, diese Sache nicht übertreiben. Es gibt auch immer noch vernünftige Leute in Washington. Es gibt nicht nur absolute Ideologen, die wissen, wie wichtig es ist, dass diese Stellen besetzt werden. Und so werden die auch besetzt werden.
Inwieweit ist eigentlich Joe Biden, der künftige amerikanische Präsident, auch der Chef der Demokratischen Partei? Steht die geschlossen hinter ihm, jetzt noch, nachdem die Wahl gelaufen ist? Oder wird sie das tun, was sie auch früher schon getan hat, sich nämlich in inneren Parteikämpfen aufreiben?
Ja, ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Frage, wenn man auf die Kabinettsbildung blickt. Die Demokratische Partei hat ja doch in den letzten Monaten recht einig hinter Biden gestanden und ihn unterstützt. Da ist auch vieles, glaube ich, einfach erstmal auf die Seite geschoben worden. Da hat man gesagt, okay, jetzt ist erstmal wichtiger, dass Trump aus dem Weißen Haus kommt. Aber die Probleme, die man da sieht, die sind, haben sich natürlich nicht in Luft aufgelöst. Und man spricht eigentlich immer von Polarisierung zwischen den Parteien. Aber an früherer Stelle wurde schon richtigerweise bemerkt, die Polarisierung innerhalb der Partei ist sehr, sehr ausgeprägt. Und man hat einen linken Flügel in der Demokratischen Partei, der dann auch im Präsidentschaftswahlkampf von und im Wahlkampf um die Kandidatur sich um Elizabeth Warren und Bernie Sanders gruppiert hatten. Also eine Sache, die ich mir da auch noch vorstellen könnte, ist, dass man ja auch diesen Flügel irgendwie besänftigen muss. Das wird ein Drahtseilakt, weil man natürlich von den Republikanern dann als kommunistische Partei dargestellt wird. Dass man also auch frühere Gegner aus dem Kandidaturwahlkampf mit an Bord holt. Also vor allem Pete Buttigieg könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er auch eine wichtige Rolle kriegen wird. Der war auch sehr, sehr sichtbar jetzt in den letzten Wochen. Und so könnte ich glauben, dass man vielleicht so ein bisschen Dampf aus dem Kessel innerhalb der Partei nimmt, indem man die Leute auf wichtige Posten setzt.
Erwarten Sie, dass die Republikaner irgendwann mal ihre Nibelungentreue zu Trump aufgeben? Der hat den Laden ja wirklich mit brachialer Gewalt fast schon an sich gerissen und diese Macht wird sich nicht halten. Er hat immer noch 70 Millionen Wähler hinter sich, er ist immer noch eine Macht auf Twitter und er wird sicherlich weiterhin medial präsent sein. Aber wann beginnt das Abrücken von Trump in der Republikanischen Partei? Herr Juncker, vielleicht
also ich kann mir gut vorstellen, dass das Abrücken beginnt. Das heißt aber nicht, dass die ideologische Grundposition der Republikaner, nämlich die neoliberale Revolution seit Reagan, gestoppt wird. Es gibt zwischen den Demokraten und den Republikanern einen fundamentalen Gegensatz zu der Frage, was soll vom Staat und was soll vom Markt gemacht werden. Und das Problem in Amerika ist, dass eine Mehrheit der Amerikaner nicht bereit sind, das Konzept der sozialen Marktwirtschaft der Europäer zu übernehmen. Es gibt eine große Tradition, the best government is no government, einen ausgeprägten Idealismus. Und es gibt im linken Flügel der Partei, das sind keine Kommunisten, das sind im Grunde Anhänger einer sozialen Marktwirtschaft. Und das wird ganz schwierig sein, wenn man da im Kongress eine Mehrheit zu bekommen. Es bleibt eben diese fundamentale Frage von Staat und Markt, übrigens die zentrale Frage seit dem Beginn der industriellen Revolution. Sie finden es in allen Staaten, aber es gibt diese in der, Sie haben von der Genetik gesprochen. Und wenn das eine genetische Tradition in den USA ist, dann ist das die Ablehnung des Staates, Government. Und my home is my castle. Und das zieht sich durch alle Lebensbereiche hindurch. Und deshalb wird alle Interventionen der Staates für sozialistisch erklärt. Es gab eine große Aufnahme, mein Held nebenbei, Franklin D. Roosevelt. Der hat ja versucht, mit dem New Deal einen Beginn des Sozialstaates zu machen. Und der hat massiv in die Wirtschaft und die Gesellschaft eingegriffen. Aber gegen Roosevelts New Deal ist diese Gegenrevolution der Republikaner gestartet seit der 80er Jahre. Die haben sich in Institutionen hereingefressen, sie haben den Supreme Court erobert und so weiter. Und das wird sehr, sehr schwierig sein.
An dieser Stelle würde ich gerne noch weiter diskutieren und tue es dennoch nicht. Es tut mir leid, Boris Vormann vom Bard College in Berlin. Auch Marina Henke, Professorin für internationale Politik an der Hertie School in Berlin. Und natürlich Detlef Juncker, unser Senior in der Runde, Gründer und Leiter des Heidelberg Center for American Studies, heute Emeritus. Sie hatten das Schlusswort, Herr Juncker, einfach nur aus dem Grund auch, weil jetzt die Sendung Ihre Zeit erreicht hat. Ich danke Ihnen für eine interessante Diskussion. Wir haben sehr viele Punkte angesprochen und wenn ich auf meine Zettel hier vor mir gucke, dann sind da noch einige mehr. Ein Thema haben wir ausgelassen, ist der Brexit. Vielleicht machen wir dann nochmal eine Spezialsendung zur Special Relationship der Amerikaner und zu dem wirklich schlechten Verhältnis von Joe Biden zu Boris Johnson. Das konnten wir jetzt nicht mehr diskutieren. Das war das Forum mit dem Titel Sorge um die Weltmacht. Was wird jetzt mit den USA? Mit Thomas Ihm am Mikrofon.